Im Sudan herrscht seit 2,5 Jahren ein Bürgerkrieg, so brutal, wie man es sich kaum vorstellen kann. Die RSF-Miliz hat die wichtige sudanesische Stadt Al-Fashir eingenommen. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Es gibt grausame Berichte über Massenermordung, Hinrichtung und Vergewaltigung. Menschen sollen lebendig begraben worden sein. Was passiert da gerade? Das besprechen wir mit Nina Amin. Sie beobachtet den Krieg im Sudan aus dem ARD-Studio Kairo. Hallo Nina.
Hallo.
Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Freitag, der 7. November. Der Sudan, der Krieg dort, den haben viele hier nicht so im Blick. In den letzten Tagen aber hören wir immer wieder Nachrichten über Gewalt, über Tote, über Hinrichtung. Und immer wieder fällt der Name der Stadt Al-Fashir. Was passiert da gerade?
Das ist die Hauptstadt der großen sudanesischen Region Darfur. Um sich das mal vorzustellen, die Region Darfur ist ungefähr so groß wie Spanien. Also es gibt eine Vorstellung, wie groß der gesamte Sudan ist. Und Al-Fashir war 1,5 Jahre belagert von den Rapid Support Forces, kurz der RSF-Miliz, von der wir jetzt hier immer hören. Und jetzt haben sie diese Stadt eingenommen, die sudanesische Armee aus der Stadt vertrieben. Und wir hören seitdem ganz schlimme Dinge aus der Stadt.
Sie feiern sich als Sieger. Die aufständischen Kämpfer der Rapid Support Forces haben nach eigenen Angaben gestern den Stützpunkt der sudanesischen Armee in Al-Fashir erobert. Ihre Panzer rollen in die Stadt ein. Das ist ein historischer Tag, sagt ein Kämpfer. Das Schicksal des sudanesischen Volkes liegt in unseren Händen. Statt Gefühl der Befreiung, Horrorszenario für die 260.000 Einwohner in Al-Fashir.
Wir hören Berichte von Menschen, die es aus der Stadt rausgeschafft haben, die von schlimmsten Gräueltaten berichten, die erzählen, dass sie Tierfutter essen mussten, weil es nichts zu essen gab. Jetzt sehen wir Videos von Menschen, die umgebracht worden sind, RSF-Kämpfer, die sich sozusagen vor den Menschen postieren, die dann auf dem Boden liegen, tot und das feiern.
Videos auf Social Media sollen zahlreiche Hinrichtungen zeigen. Die WHO spricht von 460 Getöteten, allein in einem Krankenhaus in Al-Fashir.
Es gibt wahnsinnig viele Videos, die kursieren und wie gesagt von den Kämpfern selber, die sich damit auch brüsten richtig, die sich damit feiern, immer mit ihrer Kalaschnikow in der Hand und teilweise zeigen, wie Menschen bei lebendigem Leib offenbar vergraben werden und andere Gräueltaten, die ich jetzt gar nicht im Detail erzählen will. Und es gibt auch Wissenschaftler rund um die US-Universität Yale, die haben Satellitenbilder aus der Stadt ausgewertet. Da sieht man aus der Luft sehr viel gelben Sand, also Wüstensand, und man sieht Blöcke, Häuser dazwischen, zerstörte Blöcke, und dann sieht man sozusagen so kleine, wie so kleine Stäbe sieht das aus und so frische Anhäufungen, andersfarbig, und das ist halt für die Wissenschaftler sozusagen ein möglicher Beweis dafür, dass dort Massengräber sind, dass dort Ansammlungen von menschlichen Körpern zu finden sind.
Wir sprechen hier ja jetzt heute über den Bürgerkrieg im Sudan. Du bist aber in Ägypten, in Kairo, also nicht in dem Land selbst, aber nah dran. Woher bekommst du denn deine Informationen über die Situation vor Ort?
Der Süden Ägyptens hat die Grenze mit dem Sudan. Das heißt, hier sind auch sehr, sehr viele Sudanesinnen und Sudanesen ins Land geflohen, nach Ägypten geflohen. In Kairo sind sehr viele Sudanesinnen und Sudanesen, die jetzt natürlich auch das alles mitverfolgen. Für uns selber ist es im Moment sehr schwierig, von vor Ort zu berichten, speziell in Darfur aufgrund des Krieges. Und deswegen behelfen wir uns halt so, dass wir mit Menschen vor Ort über Hilfsorganisationen sprechen, aber halt auch uns von den Menschen hier aus dem Sudan in Kairo erzählen lassen, wie die Lage ihrer Verwandten, Bekannten, die sie dort noch haben, sind. Und in dem Zusammenhang haben wir jetzt vor kurzem auch hier eine junge Frau getroffen. Die ist hier mit ihrer Mutter. Aisha heißt sie. Aisha Aziz, die ist 26 Jahre alt. Die ist seit 2 Jahren in Kairo. Die ist geflohen vor dem Krieg. Ursprünglich ist sie aus Darfur. Da ist sie aber schon lange weg und sie hat schon gesagt, dass sie damals schon vor der RSF-Miliz fliehen musste, beziehungsweise einer Vorgängermiliz, wo aber auch schon viele der Kämpfer, die heute in der RSF sind, haben damals in dieser Miliz gekämpft. Der RSF hat auch ihren Onkel getötet. Also sie hat uns schon ganz schreckliche Dinge erzählt und sie ist jetzt halt auch mit ihrer Mutter hier und hat Angst um ihre anderen, vor allem männlichen Angehörigen im Sudan. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die halt flüchten, die auf der Flucht sind in Richtung Tschad. Es gibt im Tschad, im anderen Nachbarland zum Süden hin, gibt es riesengroße Flüchtlingslager. Es gibt aber auch in der Nähe von El Fasher, worüber jetzt halt die ganze Zeit gesprochen wird, diese Hauptstadt in Nord-Darfur, da gibt es ein Flüchtlingscamp, Tawila heißt das, ist ungefähr 70, 80 Kilometer von El Fasher entfernt. Und auch dort haben es, ich sage jetzt Frauen, weil es sind wirklich meistens Frauen, die da angekommen sind, hingeschafft, die berichten von ihren ermordeten Familienmitgliedern. Nadia Awam zum Beispiel erzählt, dass ihre Mutter, ihre drei Brüder verschollen sind. Oder auch Sarah Ahmed, sie sagt, ihr Sohn wurde erschossen. Sie hat die Stadt verlassen, weil es da nichts mehr zu essen gab, auch nicht gegen Geld. In diesem Flüchtlingslager Tawila haben uns Hilfsorganisationen, mit denen wir gesprochen haben, die dort vor Ort sind, gesagt, komm, im Moment sehr viele Frauen und Kinder an und kaum Männer. Und das lässt natürlich auch ganz Schlimmes befürchten.
Warum sind da vor allem Frauen und Kinder? Wo sind die Männer?
Die Hilfsorganisationen befürchten halt, dass die Männer von den RSF-Milizen entweder zurückgehalten werden oder getötet werden. Und die Kämpfer, die zeigen sich auch auf Videos in sozialen Medien, in unseren sozialen Netzwerken. Also die haben anscheinend auch wirklich überhaupt gar keine Sorge, dass sie irgendwann mal für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Und man merkt anhand dieser Videos, die wir sehen aus dem Gebiet, dass die Kämpfer sich offenbar komplett unantastbar fühlen von jeglichem Gericht. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, wie uns auch Menschenrechtsanwälte erzählt haben.
Lass uns mal über den Kern des Konfliktes sprechen. Also es gibt ja die sudanesische Armee und die Kämpfer, die du schon erwähnt hast, der RSF, der sogenannten Rapid Support Forces. Weswegen, oder besser gesagt, worum kämpfen die?
Ja, kurz gesagt, die kämpfen um Macht, um Ressourcen. Denn obwohl der Großteil der Sudanesen in bitterer Armut lebt, es wirklich 25 Millionen Menschen im Land gibt, die von Hunger bedroht sind, hat dieses Land wahnsinnig viel Reichtum. Es gibt sehr viel Gold, es gibt Goldminen. Und zugespitzt sind es wirklich jetzt zwei Männer. Auf der einen Seite der sudanesische Armeechef Burhan, auf der anderen Seite der RSF-Chef Dagalo, genannt wird er auch Hemeti, und die bekämpfen sich jetzt um diese Ressourcen und um die Macht.
Many people just try to simplify it. It's a war between two generals. It's not as simple as that. It is a war to seize and to take Sudanese resources.
Das ist auch das, was Mohamed El-Nour sagt im Interview. Das ist ein sudanesischer Menschenrechtsanwalt vom Tahrir-Institut für Nahostpolitik. Und der hat das halt so beschrieben, dass diese beiden extrem verfeindeten Generale diesen Kampf immer wieder anfachen. Und es geht dabei wirklich um Landgewinn und um Ressourcen. Er sagt, es ist jetzt eigentlich fast eine Zweiteilung des riesigen Landes. Also die RSF-Miliz kontrolliert jetzt fast alle Gebiete im Westen, in denen es auch viele Rohstoffe, unter anderem Gold gibt. Die Armee kontrolliert den Osten. Dort ist der begehrte Zugang zum Roten Meer, also Möglichkeiten halt, alles an Rohstoffen und sonst auch außer Landes zu bringen, quasi das Tor zur Welt. Damit steht dann auch der Welthandel offen. Beide Seiten haben angekündigt, sie werden bis zum Ende kämpfen, also bis sie den gesamten Sudan kontrolliert. Wir wissen auch, dass von der RSF das erklärte Ziel ist, auch eben bis in den Osten, bis zu diesem begehrten Zugang zum Roten Meer zu kommen. Und das lässt natürlich ganz Schlimmes befürchten, weil mittendrin ist natürlich die sudanesische Zivilbevölkerung, die unter den Kämpfen maßlos leidet. Und die beiden Männer, die bekriegen sich jetzt halt seit mehr als 2 Jahren.
Beide waren nach dem Sturz von Langzeitherrscher al-Bashir 2019 eine Allianz eingegangen, hatten sich die Macht geteilt und sollten den Sudan, so die Hoffnung von zivilen Kräften, in freie Wahlen führen.
Warum ist denn eigentlich Al-Fashir so wichtig für die RSF?
Das ist halt die Hauptstadt von Nord-Darfur. Das ist halt ein zentraler Knotenpunkt, wo sie wirklich auch 1,5 Jahre jetzt schon dabei waren, diese Stadt zu belagern. Und dadurch haben sie jetzt sich eigentlich den ganzen westlichen Teil des Sudan auch so ein bisschen unter ihre Kontrolle gebracht. Es heißt immer noch, mehrere Hunderttausend sind dort auf alle Fälle eingeschlossen. Das ist natürlich für die RSF ein großer Triumph.
Und wir hören und lesen hier von Massakern, von Vergewaltigungen. In einer Geburtsklinik sollen sogar mehr als 400 Frauen und Kinder ermordet worden sein. Warum verüben die Kriegsparteien dort solche unfassbaren Grausamkeiten in diesem Maße?
Ja, das ist eine große Frage. Da muss man sich fragen, warum setzen Männer, muss man sagen, Vergewaltigung, Erniedrigung, das Ermorden von anderen Menschen ein, um einfach auch Angst und Schrecken zu verbreiten, um die Macht zu erlangen. Es ist so, dass die RSF-Miliz, die Rapid Support Forces, bei der Eroberung von Al-Fashir immer davon auch gesprochen hat, jetzt hätten sie die Stadt befreit. Wenn wir uns aber die Einwohner, die Zivilisten, die Menschen, die dort fliehen hören, die empfinden das absolut nicht als Befreiung. Man muss natürlich vielleicht noch mal ein bisschen zurückblicken auch. Der Sudan hat ja auch, wie viele Länder Afrikas, eine koloniale Vergangenheit, war britisch-ägyptisches Protektorat. Die Grenzen, die dort im Sudan jetzt sind, die sind ja auch auf dem Reißbrett, wie ganz oft in Afrika gezogen worden. Es ist damals ein islamistisch geprägter Norden entstanden, ein christlich-animistischer Süden. Im Norden waren es eher arabischstämmige Menschen, im Süden eher afrikanischstämmige. Und nachdem der Sudan die Unabhängigkeit erreicht hat, kam es sehr schnell auch zu Bürgerkriegen um die verschiedenen Gebiete, um Besitztümer. Also es gab sehr viele Nomaden im Land und viele verschiedene Milizen, auch gerade in der Provinz Darfur, die fühlten sich schon immer von der Zentralregierung in Khartoum marginalisiert. Das sind dann einmal diese Reitermilizen, von denen man jetzt immer wieder auch hört, Janjawiden. Eine mögliche Übersetzung von dem Wort ist der Teufel auf Pferden. Und die nutzen auch dieses Narrativ, diese Darstellung als Befreier, dass sie das tun für die Menschen. Aber wie gesagt, die Menschen erzählen was ganz anderes.
Wallahi harag al-hura wa fi juz'u minhum yani wahid barbutuk bil-habl fi raqabtak.
Die Aisha, die wir getroffen haben in Kairo, erzählt, dass es grausamste Taten gibt, dass die Menschen festgebunden werden mit einem Seil um den Hals und mit Pferden durch den Staub gezogen werden. Sie spricht auch von Genozid immer wieder.
Genozid, sagst du, also Völkermord. Dieser Vorwurf steht derzeit im Raum. Das trifft dann zu, wenn absichtlich Verbrechen begangen werden, um eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten. Und passiert das gerade im Sudan, in Darfur?
Also sie spricht von einem Genozid. Ich kann mir vorstellen, dass andere Völkerrechtler das noch anders betiteln würden. Aber im Endeffekt wird jetzt ermittelt in die Richtung. Und es ist jetzt an einem Punkt, wo beispielsweise der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag anfängt zu ermitteln wegen des ersten Verdachts von Kriegsverbrechen.
Unabhängig von den Gräueltaten stellt sich ja die Frage, woher haben beide Seiten, die sudanesische Armee und die RSF-Miliz, ihre Waffen? Welche Länder unterstützen denn da welche Kriegspartei?
Ja, auch das ist natürlich sehr vielfältig und sehr kompliziert. Ich nehme jetzt einfach mal vielleicht die größten. Also es ist so, dass Ägypten ein Unterstützer ist von dem sudanesischen Armeechef Burhan. Ägypten unterstützt ihn militärisch, auch indem Kämpfer ausgebildet werden durch Ägypten. Ägypten hat da ein ganz großes Eigeninteresse, weil, wie gesagt, Südägypten grenzt an den Norden des Sudans. Man will da bloß keine Instabilität. Das ist also ein Unterstützer von der sudanesischen Armee. Dann gibt es auf der anderen Seite beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate, die unterstützen die RSF-Miliz mit Waffen. Der Golfstaat bestreitet das alles, aber es gibt viele Berichte, dass sie natürlich auch an dem Gold Interesse haben, was sie von der RSF bekommt. Die RSF bezahlt auch ihre Waffen wohl über die Ressourcen, die es halt im Sudan gibt, Stichwort Gold. Über Libyen wird das rausgeschmuggelt. Es gibt eine Schweizer Nichtregierungsorganisation, die heißt Swiss Aid. Und die wollen jetzt herausgefunden haben, dass im vergangenen Jahr wesentlich mehr Gold aus dem Sudan in die Emirate exportiert worden sind. Sie sagen, es sind 17 Tonnen mehr als im Vorjahr. Und daraus schließen sie halt diese doch starke Beziehung und Einflussnahme der Emirate in den jetzigen Krieg im Sudan. Also das sind alles so Hinweise. Außerdem hat auch Russland ein Interesse daran, dass die RSF es bis nach Osten zum Roten Meer schafft. Denn die Russen hätten auch da gerne einen Zugang am Roten Meer, einen Hafenzugang, und unterstützt offenbar die RSF auch mit Söldnern. Die Türkei unterstützt dann gleich beide Seiten. Das ist auch wieder dann noch schwieriger, das zu durchblicken. Aber es ist jetzt kein klassischer Stellvertreterkrieg, weil es gibt bei den Unterstützern auch welche, die zu beiden Kriegsparteien noch gute Beziehungen pflegen.
Über die RSF-Miliz und über die vielen Berichte der Gräueltaten, die die Miliz verübt haben soll, darüber haben wir ja schon gesprochen, geht die andere Seite, die sudanesische Armee, ähnlich grausam vor?
So aus der Ferne das zu bewerten, ist schwierig.
We have to be honest and clear here.
Wir haben mit dem Menschenrechtsanwalt El-Nur gesprochen und er meinte, dass die RSF-Miliz sehr, sehr brutal vorgeht. Aber auch die Armee soll Massaker verübt haben. Aber wer jetzt im Endeffekt die schlimmsten und meisten Verbrechen begangen hat, ich weiß nicht, ob das jemals nachzurecherchieren oder zu dokumentieren ist.
Der Weltsicherheitsrat, der hat vergangene Woche den Angriff der RSF-Miliz auf die Stadt Al-Fashir verurteilt. Welchen Willen siehst du in der internationalen Gemeinschaft, hier zu handeln?
Ja, bis jetzt sehe ich da nicht viel. Also es ist ja kein neuer Krieg. Das ist jetzt seit 2,5 Jahren dieser Machtkampf zwischen den beiden Männern. Und wenn wir jetzt mal zurückgucken, ist das Interesse daran, obwohl es sich um die weltweit größte Fluchtkrise, Hungerkrise handelt, sehr, sehr, sehr gering. Alle Aufmerksamkeit für den Sudan im Moment ist gut, aber natürlich muss man handeln.
If the UK and the USA, which have influence on the UAE,
und da hat uns auch der Menschenrechtsanwalt El-Nur gesagt, dass er die Verantwortung ganz klar sieht bei großen Playern wie den USA, Großbritannien, dass die auf die Vereinigten Arabischen Emirate einwirken und vor allen Dingen den Handel auch mit Waffen unterbinden. Also die Geldflüsse dafür, dass Waffen gekauft werden können, Waffen geliefert. Da ist er sich sicher, dass die sehr, sehr, sehr viel machen könnten, dass sie ihren Einfluss nutzen können. Und das ist etwas, was ich jetzt immer, immer häufiger höre, dass das sozusagen das Einzige ist, was getan werden kann, dass Druck ausgeübt werden muss auf die Staaten, die hinter den Kriegsparteien stehen, die den Krieg am Laufen halten, durch Waffenlieferungen, durch Geldflüsse oder auch, dass die EU irgendwie trotz knapper Kassen halt sich dafür einsetzt, dass die Flüchtlingslager in den Nachbarländern wie Tschad besser versorgt sind, mit mehr Mitteln versorgt werden. Es ist ja auch ein großes Problem, dass gerade die amerikanische Entwicklungshilfe extrem zurückgefahren wurde. Dadurch spielen sich jetzt noch größere Dramen ab, weil die Mittel einfach gekappt sind und viel geringer sind. Und da ist auch die Forderung von vielen, dass man sich dafür einsetzen muss, humanitäre Korridore einzusetzen. Das ist etwas, was die Weltgemeinschaft jetzt definitiv tun kann.
Und wenn der Menschenrechtsanwalt El-Nur sagt, dass dieser Handel mit Waffen weitergeht, da spielt er wahrscheinlich auch auf diese investigativen Berichte, die es gegeben hat, dazu an, dass westliche Staaten wie zum Beispiel Großbritannien offenbar Waffen in den Sudan liefern, oder?
Es gibt verschiedene Berichte, unter anderem genau diese Recherche vom Guardian war das ja. Da wurde gesagt, da wurden Waffen gefunden, die anscheinend aus Großbritannien kamen. Es gibt jetzt aber auch Waffenfunde aus anderen Ländern. Und da ist natürlich immer die Frage, wie kann das sein, dass die in dieses Kriegsgebiet in die Hände von einer der beiden Kriegsparteien gelangen? Und das ist genau das, was jetzt gefordert wird, dass die Mächte darauf hinarbeiten müssen, die Staaten, Stichwort Großbritannien, darauf hinarbeiten müssen, dass das nicht passiert, dass die Waffen dort nicht hingelangen.
Und so offizielle Erklärungen oder öffentliche Verurteilungen, das ist ja das eine, aber niemand scheint so richtig bislang in der internationalen Staatengemeinschaft an die Ursachen des Konflikts gehen zu wollen. Warum?
Weil der Konflikt natürlich auch extrem vielschichtig ist und ja, sehr innerpolitisch, sehr schwer zu verstehen doch ist von außen. Es ist einmal halt diese sehr persönliche Feindschaft zwischen den beiden Männern, Hemeti auf der anderen Seite, Burhan auf der anderen Seite, Hemeti von der RSF, Burhan von der sudanesischen Armee, dass sie sich irgendwie bis aufs letzte Hemd bekämpfen wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und alle Vermittlungsversuche werden bislang ausgeschlagen. Das macht es für Außenstehende dann schwierig. Und dadurch, dass halt da so viele Mächte hinter den Kriegsparteien sind, so viele Interessen an den Rohstoffen des Landes, an dem Gold, dass so viel Geld von außen kommt. Der Sudan, ich habe schon mehrmals gesagt, hat viel, viel Reichtum und hat auch eine große Küste zum Roten Meer. Über das Rote Meer kommt man direkt zum Suezkanal. Das ist alles verbunden. Das ist ein Schatz, auch diese Hafensituation im Sudan. Da sind sehr, sehr viele ausländische Mächte, haben da einen Blick drauf geworfen, würden sich da gerne eine Basis sichern. Das macht es natürlich so schwierig, so vielfältig in diesen Konflikt reinzugehen, wirkungsvoll vor allem.
Bei den Vereinten Nationen wurde der Konflikt im Sudan schon vor einem Jahr als vergessener Krieg bezeichnet. Damals haben wir auch schon mit dir eine 11KM-Folge über den Konflikt gemacht. Und jetzt im Moment liest man diese Schlagzeile, der vergessene Krieg, wieder. Warum gerät dieser brutale Krieg immer wieder aus dem Blickfeld?
Ja, das ist natürlich eine Frage der Perspektive. Also für mich als Korrespondentin hier in Kairo rutscht der nicht aus dem Blickfeld. Also für uns ist der sehr, sehr präsent hier. Wir merken aber auch, dass er für Europa eigentlich aus dem Blick gefallen ist. Es gibt andere Kriege, die viele Menschen in Europa, auch in Deutschland, gerade viel mehr beschäftigen. Stichwort Ukraine, Stichwort Gaza-Krieg. Das ist sicherlich ein Grund. Ein zweiter Grund ist, dass aus meiner Sicht sowieso afrikanische Länder extrem unterrepräsentiert sind in unserer Wahrnehmung in Europa und in Deutschland, dass das halt einfach dann oft als, ja, das ist halt da und ach Gott, noch ein anderer Krieg. Also das ist sicherlich ein großes Problem. Und außerdem habe ich auch immer ein bisschen das Gefühl, dass, wenn es halt um diese afrikanischen Konflikte, Kriege geht, dass sehr schnell auch die große Sorge in Deutschland und in den deutschen Medien, in der deutschen Politik im Raum steht, dass das ja eventuell wieder eine neue Fluchtwelle auslösen könnte. Also auch das ist wieder so dieser sehr eurozentristische Blick. Die Menschen, die aus dem Sudan fliehen können, die kommen ja nicht nach Europa. Also die meisten Menschen fliehen in die Nachbarländer, in den Tschad, ein Land, das selbst schon sehr, sehr, sehr arm ist. Da sind riesige Camps für Geflüchtete. Sie fliehen nach Ägypten. Also das sind ja so die ersten Länder, die sozusagen das mitbekommen, was im Land, im Sudan passiert. Also die Kriegsflüchtlinge, die es dorthin geschafft haben. Aber natürlich wäre das das Beste. Aber wie gesagt, es ist im Moment, die Zeiten sind eher darauf, Hilfe, Entwicklungshilfe abzubauen. Die USA sind da ganz vorne dran unter der Regierung Donald Trump, dass das bis auf ein Minimum runtergeschraubt wurde. Und auch in Europa, auch in Deutschland gibt es ja die Diskussion, warum muss man eigentlich noch Entwicklungshilfe leisten? Und dabei wird ganz oft vergessen, dass das ja noch viel mehr ist, als jetzt den Leuten sozusagen alles zu bezahlen, sondern dass man Schulen aufbaut, dass man die Menschen unterstützt, dass sie sich selbst versorgen. Und das alles hält natürlich davon ab, im Idealfall sich auf die Flucht zu machen. Aber wie gesagt, jetzt ist es gerade ein blutiger Krieg zwischen zwei Machthabern. Dazwischen ist die Zivilbevölkerung. Also da gibt es jetzt wenig zu tun, als zu fliehen. Und die, die es schaffen, die müssen halt versorgt werden über humanitäre Hilfe. Und das ist etwas, was jetzt die internationale Gemeinschaft meiner Meinung nach als allererstes ganz schnell leisten muss. Druck machen, dass es humanitäre Korridore gibt und dass die Menschen ausreichend versorgt werden.
Diese Bilder aus Al-Fashir, diese Satellitenbilder, die Belege für diese Massenhinrichtung sein sollen, die TikTok-Videos der Milizen mit Hinrichtungen aus Al-Fashir und anderswo, könnte es sein, dass diese Gräueltaten jetzt zu so einem Wendepunkt führen könnten?
Das ist zu hoffen. Also ist natürlich furchtbar zu sagen, dass es erstmal so weit kommen muss und die Welt dann erst aufwacht. Aber klar, das ist jetzt nochmal eine neue Dimension, glaube ich, dass halt vielen, die diese Videos gucken, die im Netz jetzt überall auftauchen, nochmal merken, was da vorgeht. Wir haben es ja schon mal vor mehr als 20 Jahren gesehen, dass sich da ganz viele Hollywood-Stars für Darfur stark gemacht haben, dass da die ganze Welt auf einmal auf Darfur geguckt hat. Ich weiß nicht, ob jetzt wieder etwas Ähnliches passieren wird. Das ist auch egal, wer sich jetzt für diese Region oder für das Land stark macht. Hauptsache, es machen sich Menschen dafür stark, vor allen Dingen Menschen und Organisationen mit dem nötigen politischen Einfluss. Die müssten jetzt handeln.
Vielen Dank, Nina.
Gerne.
Zu den Entwicklungen im Krieg im Sudan hält euch tagesschau.de auf dem Laufenden. Dort findet ihr auch die Berichte von Nina und ihrem Team aus dem ARD-Studio Kairo. Den Link zur Sicherheit bei uns in den Shownotes. Am Montag geht's bei 11KM auf eine staubige Schotterpiste durch Brasiliens dichten Regenwald. Die Straße soll ausgebaut und asphaltiert werden. Und genau das könnte das Weltklima endgültig zum Kippen bringen. Autor dieser Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet haben Caspar von Au und Marc Hoffmann. Produktion: Ruth-Maria Ostermann, Viktor Völzner-Weresch und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung: Nicole Dienemann und Fumiko Lepp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info.
Mein Name ist Elena Kuch und wir hören uns nächste Woche wieder. Und noch schnell ein Podcast-Tipp für euch. Die afghanische Sportlerin Manisa Talasch kämpft für Freiheit. Mit 21 steht sie auf der größten Bühne des Sports, den Olympischen Spielen 2024. Während ihrer Breaking-Performance trägt Manisa Talasch einen Umhang mit der Aufschrift Free Afghan Women, ein mutiges Zeichen für Freiheit. Doch ihr Statement hat Konsequenzen. Disqualifikation, Ausgrenzung, ein tiefer Absturz. Heute kämpft Manisa weiter. Für sich und für die Frauen in Afghanistan. Der Sport Inside Podcast Afghanistan. Manisa Talasch kämpft für Freiheit in der ARD Audiothek oder überall, wo ihr eure Podcasts hört. Den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt.